eine Schlange. Da hat mir gestern die Pi gesagt, du, bei uns im Garten ist eine Schlange. Und heute Morgen habe ich die gesehen. Gleich so lang. Eine Schlingnatter, also keine Giftschlange, aber für deutsche Verhältnisse schon eine ganz schön große Schlange. Habt ihr schon mal eine Schlange gesehen? Du? Wo hast du die gesehen? Aha. Ist das eine Giftschlange gewesen? Nun hätte ich die Schlange, die bei mir jetzt im Garten ist, bestimmt vor 10 oder 15 Jahren vertrieben, weil eigentlich mag ich keine Schlange. Der Kurt Franz, das ist ein Freund von mir, kennt ihr bestimmt alle, er hat mich aber etwas umerzogen. Und er hat gesagt, Schlangen sind nützlich. Natürlich eine Giftschlange, da hätte ich mich auch nicht gefreut. Und so freue ich mich, dass in meinem Garten diese Schlange ist. Natürlich muss ich aufpassen, dass die da, wo sie ist, auch bleibt. Nicht, dass sie vielleicht in mein Haus kriecht. Aber da hat sie es viel zu weit. Und Schlangen sind eigentlich gar nicht so gefährlich, wie wir meinen. Kurt Franz hat mir gesagt, die meisten Schlangen, wenn du die siehst, dann reißen die aus. Es gibt da ganz wenige Ausnahmen. Zum Beispiel in Afrika die Puffotter, die ist ziemlich kurz, aber sehr dick und giftig. Die reißt nicht aus und darum ist die auch gefährlich. Aber die anderen, auch Giftschlangen, meistens wenn die jemand sehen oder wenn du auftrittst, sind die schon weg. Könnt ihr zu Hause mal nachschauen, vielleicht fragt ihr mal eure Eltern, gibt es Schlangen in der Bibel? Natürlich gibt es welche. Da schaut ihr mal nach, ob es Schlangengeschichten in der Bibel gibt. Gibt es eine Menge. Die Manuela Schön, die hat bei uns in Würzburg mal vor einem Jahr eine Schlangenpredigt gehalten. Und da habe ich gestaunt, mit wie vielen Schlangen wir überhaupt in der Bibel zu tun haben. Vielleicht habt ihr mal Zeit, dass ihr danach forscht, dass ihr auch mir sagen könnt, Olaf, das war eine Schlange im Garten. Aber ich weiß über Schlangen auch etwas Bescheid. So, das war die Kindergeschichte. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Im Mittelpunkt unserer Predigt ist heute kein Mensch, sondern ein Ort. Da gibt's in dem zweiten Könige und da im Kapitel 5 eine Begebenheit, eine Geschichte, die habe ich schon als Kind gehört. Und da lesen wir im Vers 1, im zweiten Könige 5 und da im Vers 1, Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Nun ist das dieser erste Vers, den habe ich wahrscheinlich erst richtig begriffen oder richtig gelesen, als ich die Predigt ausgearbeitet habe. Da ist ein Offizier, vielleicht auch ein General oder ein Armeegeneral. Das war kein Siebenten-Tags-Adventist, das war auch kein Jude, sondern ein Aramäer. Und da steht in der Bibel, durch diesen Mann gab der Herr, das ist mein Vater im Himmel, den Aramäern Sieg. Schwer verständlich. Nun gehen wir weiter, da lesen wir, dass er ein sehr gewaltiger Mann war, aber hatte einen Fehler, ein Problem, der war aussätzig. Aussatz, eine schwere Hautkrankheit, damals unheilbar. Und dieser Mann hatte diese Krankheit. Wir kennen alle diese Geschichte.
Er bekommt einen Tipp und er hat bestimmt alle Ärzte, die du aufsuchen konntest, hat er aufgesucht, weil der war wohlhabend. Und keiner konnte ihm helfen. Und er sagt ihm, ein kleines Mädchen, eine Sklavin, die er von irgendwelchen Kriegszügen mitgebracht hatte, von Israel, die sagt zu ihrer Herrin, der soll nach Israel gehen. Und dort wird ihm geholfen. Und da sagt mir doch schon, was war das für ein Mann, die Frau, dass die mit diesen Mädchen, mit diesen kleinen Mädchen sehr fair umging. Weil wenn die zu der Böse gewesen wäre, hätte die bestimmt ihren Herrn nicht geholfen. Dann geht er nach Israel, in Israel zum König und sagt, hilf mir bitte. Der ist absolut bestürzt, weil der kann dir nicht helfen. Und wir kennen die Geschichte. Er geht dann zum Elisa und der sagt zu dem durch seinen Diener, geh zum Jordan und tauche dort 7-mal unter. Als ich klein war, auch später, habe ich immer gedacht, ja, der Jordan, wie groß ist denn der? Da war ich der Meinung, vielleicht so groß wie der Elbe oder zumindest so groß wie der Main. Dann habe ich glaube, vor 6 oder 7 Jahren das erste Mal den Jordan gesehen. Und da muss ich euch sagen, da war ich absolut bestürzt. Das ist ein Bächlein, das ist nicht mal, also wer den Fluss nennt, der ist sehr optimistisch. Ich glaube, die Tauber in Tauberbischofsheim ist größer wie der Jordan. Und dann dieses Wasser, was da drin fließt, mindestens, wenn du dann so ab See Genezareth, das ist eine braune Dreckbrühe, das ist kein sauberes Wasser. Und da soll dieser Mann untertauchen. Und sagt er, nein, das mache ich auf keinen Fall. Und dann geschieht wieder was, was wir auch zum Nachdenken uns anregt. Da sagen seine Soldaten, wenn du irgendeine Aufgabe bekommen hättest, eine ganz schwierige Aufgabe, dann hättest du das getan. Und hier einfach in den Jordan unterzutauchen, das tust du nicht. Mach's doch einfach. Und dieser Naeman geht zum Jordan, taucht in diesem bedenklichen Wasser, weil in seiner Heimat hat er ja gesagt, da gibt es Bäche und Flüsse, da kannst du wahrscheinlich draus trinken, taucht 7-mal unter und dann ist er geheilt. Im Neuen Testament haben wir eine ähnliche Geschichte. Da ist von einem Teich die Rede. Das sind schwerkranke Leute, die sind um den Teich und da heißt es, wenn das Wasser sich bewegt und der Erste, der da reingeht, der wird gesund. Die Geschichte kennen wir, als Jesus diesen Mann hilft. Wie ist das nun in unserem Leben? Wo gehe ich denn hin, wenn ich Probleme habe? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich Zahnweh habe, dann gehe ich nicht in die Tauber und tauche da 7-mal in die Tauber unter, sondern gehe zum Zahnarzt. Und wenn ich andere Leiden habe, natürlich kann der Arzt mir nicht bei jedem Leiden helfen, dann gehe ich ins Krankenhaus oder gehe zu irgendjemand, der mir vielleicht mit einer Massage helfen kann, aber dass ich in den Teich oder in den Fluss untergetaucht bin und dort heil geworden bin, muss ich euch sagen, das habe ich noch nicht erlebt. Gibt es nun heute Orte, wo du heil werden kannst, außer ein Kurort, ein Krankenhaus? Jesus lädt uns ein, nicht nur uns, sondern alle Menschen. Kommet alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, wenn er das den Menschen sagt, wenn er das uns sagt, wo sollen wir denn dann hingehen? Frage habe ich mir oft gestellt. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, Jesus verspricht seinen Nachfolgern, wenn zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, wir versammeln uns heute Morgen hier. Wir hatten Gesprächskreise, wir hören jetzt eine Predigt. Wir haben auch gehört, bevor die Gesprächskreise angefangen haben, dass für Menschen gebetet wird. Und da müssen wir doch, wenn wir Jesus beim Wort nehmen, wenn er sagt, wenn ihr euch versammelt in meinen Namen, und das tun wir ja heute Morgen, dann ist er auch hier. Das heißt doch für mich, wenn ich ein Problem habe, wenn ich mühselig und beladen bin, wer ist denn mühselig und beladen? Das ist ein sehr gedehnter Begriff. Das heißt, wenn ich vielleicht eher Probleme habe, wenn ich Probleme habe in meiner Familie, wenn ich irgendwelche Süchte habe, dann bin ich mühselig und beladen. Und da lädt mich Jesus ein, komm her, ich will dir helfen. Das heißt, unsere Gemeinde ist eigentlich ein Ort, wo Jesus Leute gesund machen kann und gesund machen will. Da habe ich mir die Frage gestellt, meine Gemeinde, die Adventgemeinde, ist das nun so ein Ort, wo Menschen hinkommen können, wo Menschen gesund gemacht werden? Ich habe heute Morgen in unseren Gesprächskreisen gesagt, ich habe mich erst relativ als Adventistenkind unüblich relativ spät taufen lassen. Warum habe ich mich so spät taufen lassen? Ja, ein Adventistenkind bekommt mit in der Gemeinde, da läuft nicht alles rund, da ist nicht alles so, wie man das gerne hätte. Und trotzdem habe ich mich taufen lassen. Warum bin ich heute noch Adventist? Hat sich die Gemeinde geändert? Nein. Auch heute gibt es in der Gemeinde Probleme, Problemchen und große Probleme. Ich muss euch gestehen, wenn es eine bessere Gemeinde geben würde, wie die Adventgemeinde, würde ich dorthin gehen. Aber ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Und wenn ich sie mal finden sollte, sage ich euch Bescheid. Das verspreche ich euch. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ja, ist meine Gemeinde, ist das ein Ort, die Menschen aufnimmt mit Problemen? Ich kann mich noch daran erinnern, ich saß in Würzburg viele, viele Jahre hinten auf der letzten Reihe. Da kam irgendwann mal einer rein. Der kam wahrscheinlich vom Frühschoppen oder was weiß ich, hat nach Zigarette gerochen, hat er wahrscheinlich auch zwei Bier getrunken. Das riechst du halt, wenn du kein Bier trinkst, sehr schnell. Da sitzt neben mir eine Schwester, runzt mich so an und sagt, also dir hat das auch gerochen. Das heißt doch, wenn meine Gemeinde nicht bereit ist, sich um solche Leute zu kümmern, dann ist das nicht der Ort, wo Menschen gesund werden können, weil die sind dort nicht willkommen und dann gehen die da nicht hin. Wie soll denn nun meine Gemeinde, wie würde ich mir meine Gemeinde wünschen? Jesus sagt uns ja in seinem Wort, wie er sich Gemeinde vorstellt. Da sagt er in Matthäus 12, im Vers 50, die den Willen meines Vaters tun im Himmel. Ist sehr weiträumiger und gedehnter Begriff. Das heißt für mich, den Willen meines Vaters im Himmel zu tun, ist, dass ich mich nach den Geboten ausrichte. Das heißt aber auch, wenn ich daneben geschossen habe, Jesus erzählt uns Gleichnisse von dem Schaf, was der Herde nicht nachgelaufen ist, was da der gute Hirte tut, der läuft dem Schaf nach. Das ist der Wille meines Vaters im Himmel, dass ich mich um Leute kümmere, um Schäfchen, die der Herde nicht gefolgt sind. Dann erzählt er uns ein Gleichnis über einen Sohn, über einen, der auch nicht das getan hat, was sich der Vater gewünscht hat, die vielleicht den Willen des Vaters im Himmel nicht getan haben. Und der Vater nimmt ihn mit offenen Armen an. Und was mich in diesem Gleichnis sehr bewegt, der fragt denn auch nicht, was hast denn du getan, sondern der heißt, der freut sich, dass er da ist und er ist wieder willkommen in seiner Familie. Dann sagt Jesus noch was, und es steht im Johannes 13 und da im Vers 35, daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid, und die Jünger ist die Gemeinde Jesu, das ist die, das ist eigentlich das Kostbarste, was er hier auf dieser Welt hat. Nun müsste man eigentlich als Adventist denken, dass er da sagt, dass ihr euren Zehnten treu gebt, dass ihr euch einig werdet. Wie gibst du den Zehnten? Dass du regelmäßig zum Gottesdienst gehst, dass du dein Lektionsheft immer lernst, auch wenn da Lektionen drin sind, die du vielleicht gar nicht magst. Dass du dich von vielen Sachen fernhältst, aber das steht nicht in dem Johannes 13, Vers 35. Da sagt er ganz klipp und klar, das Erkennungsmerkmal von seiner Gemeinde, von Menschen, die ihm nachfolgen, ist, wie gehen die miteinander um. Das heißt, in der Gemeinde, wo ich bin, dann werde ich einfach akzeptiert. Meine Gemeinde muss nicht zu allen Ja sagen, was ich tue. Darf die auch nicht. Aber die muss mich einfach lieb haben. Und umgekehrt, egal, was in meiner Gemeinde passiert, die, die zur Gemeinde kommen, wie gehe ich mit denen um? Vernünftig? Verzeihe ich denen? Jesus hat den Menschen auch verziehen. Mit der Sünderin, da hat er kein Wort gesagt. Ehebruch. Das ist nicht so schlimm. Heute wird jede zweite Ehe geschieden. Du bist halt der Fall Nummer zwei. Nein, das sagt Jesus bei Weitem nicht. Er sagt aber zu dieser Frau ganz einfach, fang neu an. Ich bin der Meinung, wenn unsere Gemeinden liebevoll, Verständnis miteinander umgehen, wenn wir nicht aufeinander rumhacken, und das ist schwierig, das ist sehr, sehr schwierig, wenn wir uns nicht gegenseitig unsere Verfehlungen an den Kopf werfen, dann können wir ein Ort werden, so wie der Jordan oder wie der Deich Bethesda, wo Menschen zur Gemeinde kommen und wo wir durch unsere Gemeinde Menschen zu Jesus führen können. Und ich möchte behaupten, wenn wir das nicht in die Reihe bekommen, dann ist das, was uns unsere Gemeindeleitung ganz oben vorschreibt. Ihr müsst missionieren. Ja, wir sind fast 20 Millionen bis zum Jahr, was weiß ich, müssen wir 25 Millionen sein. Ne? Wenn wir das in unseren Gemeinden nicht in die Reihe bekommen, dann brauchen wir auch nicht missionier gehen. Weil ich kann nicht Menschen von Jesus überzeugen, dann kommen die in unsere Gemeinde. Und ich habe das schon x-mal erlebt. Und sind schockiert von dieser Gemeinde und gehen wieder weg. Und die, die in der Gemeinde sind, das ist bestimmt auch in eurer Gemeinde schon vorgefallen, die sagen, ich habe von dieser Gemeinde die Nase voll, ich mag nicht mehr. Wenn wir das in die Reihe bekommen, dass unsere Gemeinden ein Ort ist, wo sich Menschen angenommen fühlen. Ne? Und ich betone nochmal, annehmen heißt nicht billigen, sondern dass ich die Menschen annehme. Dann wird das in unseren Gemeinden unvorstellbar, aber es kann nicht anders sein. Dann werden sich unsere Gemeinden füllen, ne? Und dann müssen wir Stühle kaufen. Weil es sind viele Menschen, auch bei uns in Deutschland, die haben Probleme, die haben große Probleme. Und die wissen nicht, wohin soll ich gehen. Niemand versteht mich, niemand hat für mich Zeit. Das bedeutet aber, dass wir sehr viel Zeit investieren müssen. In unsere Gemeinde, in uns selber, und auch in die, die dann kommen werden. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass die Gemeinde Schweinfurt ein Ort ist, wo Menschen angenommen werden. Wo wir vielleicht das, was bei uns jetzt noch üblich ist, dass wir das einfach, das haben wir viele, viele Jahre gemacht und ihr habt gemerkt, haben wir in Würzburg gemerkt, das merken andere Gemeinden, dieser Zank und Streit in der Gemeinde. Wenn wir uns Sabbatnachmittag treffen, dass wir uns auslassen über unseren Prediger, weil der absolut verpeilt ist. Ich rede jetzt nicht von unserem Thorsten Riedel, allgemein von Predigern. Jeder Prediger hat irgendwelche Sachen, die mir nicht liegen. Ne? Und ihr werdet merken, wenn wir einen neuen Prediger haben, der ist anders wie der Thorsten Riedel. Aber hundertprozentig, das kann ich euch versprechen, finden wir auch was an denen, wo wir uns drüber auslassen können, wo wir uns Nachmittag zusammensetzen und über den herfallen. Das bringt uns aber nicht weiter. Das hat uns noch nicht weitergebracht und wird auch in Zukunft nichts bringen. Ich wünsche euch, und das wünsche ich mir auch, dass wir uns annehmen, dass wir uns lieb haben, dass wir diese Gemeinde, diese wunderbare Einrichtung, die Jesus hier auf dieser Welt geschaffen hat, zu einem Ort werden, so wie der Jordan. Und von dem Jordan war ich auch enttäuscht. So wie der Deich Bethesda, wo Menschen hinkommen und werden gesund. Amen.